Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
As we present today the European Journalist of the Year Award to you today, dear Miriam, we do so in recognition of your professional achievements and in celebration of your personal courage and lasting legacy you are creating for us and future generations. Your story is an inspiration to all of us, both within the world of journalism and beyond. On behalf of everyone here, I want to thank you for your unyielding commitment to truth, for your resilience in the face of adversity, and for showing the world the power of human spirit. It is with this in mind that we at Prix Europa want to support your career and honor you with the title of European Journalist of the Year.
Die Journalistin und Nachrichtenpräsentatorin beim BR, beim Bayerischen Rundfunk, Miriam Kottmann, wurde Freitagabend mit dem Medienpreis Prix Europa European Journalist of the Year 2024 ausgezeichnet. Wir hörten eben einen Ausschnitt aus der Laudatio von RBB-Intendantin Ulrike Demmer, denn der Prix Europa fand wie jedes Jahr sozusagen in den Gemäuern mit der Preisverleihung zwar nicht, das war am Roten Rathaus, aber in der Werkstattatmosphäre beim RBB in der Masurallee-Stadt. Es stimmt nicht ganz wie immer. Es gab auch in Potsdam Locations, aber in den letzten zwei Jahren, wenn ich da nichts übersehen habe, war immer der RBB der Host. Sie hören die Medienmagazin-Ausgabe vom 12. Oktober 2024 und wir hören nachher noch die Umstände, den Hintergrund dieser Preisübergabe. Aber zuvor geht es um die Diskussion, die zurzeit stattfindet, um Reformvorschläge der Medienpolitik zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die medienpolitische Diskussion um diesen Entwurf eines Reformstaatsvertrags, der nach Aussage der Medienpolitik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftssicher machen will, durch Abschaltung von 20 Radioprogrammen und 4 bis 5 linearen Spartenkanälen aus dem Portfolio der 10 Spartenkanäle wie Dreisat, Tagesschau 24, ZDF Neo, One, Phoenix, Kika, Arte und so weiter. ARD und ZDF sollen selbst entscheiden, wie die verbliebenen 5 bis 6 Kanäle programmlich gemanagt werden. Warum, erklärte die Koordinatin der Rundfunkkommission der Länder, Heike Raab, SPD, im Medienmagazin vom 21. September so.
Wir wollen es nicht einfach hinnehmen, dass immer mehr geschieht, weil die digitale Plattform soll auch noch on top kommen. Und deshalb folgen wir einem Gedanken, den wir vor Jahren mal bei der Etablierung des Jugendprogramms Funk verfolgt haben. Es kommt was Neues und dafür müssen alte Zöpfe abgeschnitten werden. Neu kommt jetzt die digitale Plattform und dafür müssen andere Dinge wegfallen.
Nun gibt es inzwischen ein Sondergutachten, der für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zuständigen unabhängigen Kommission KEF, die grob zusammengefasst sagt, man sehe für 2025 bis 2028, also in der nächsten Beitragsperiode, derzeit keine über den 24. Bericht hinausgehenden Einsparpotenziale bei den Gemeinschaftseinrichtungen von ARD und ZDF. Im 24. Bericht wurde für diesen Zeitraum ein Rundfunkbeitrag von 18,94 € errechnet, eine Steigerung um 58 Cent. Zitat, das Einsparpotenzial hängt stark von der konkreten Ausgestaltung der Flexibilisierungsmaßnahmen ab, welche in großer Variationsbreite möglich wären. Dies ist abhängig vom Konzept, nach welchem der Auftrag durch das veränderte Angebot zu erfüllen ist. Zitat Ende. Was jedoch, wenn die öffentlich-rechtlichen News-Angebote reduziert würden? Gerade erschienen ist ein Gutachten von Gold Media für den ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke unter dem Titel Wettbewerbssituation im Online-Informationsmarkt in Deutschland 2024. Zur Kernthese der Studie, der Mitautor und Geschäftsführer von Gold Media, Klaus Goldhammer.
Naja, es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass die öffentlich-rechtlichen Online-News-Angebote sehr gut nachgefragt und geschätzt werden von den Nutzerinnen und Nutzern. Und es ging uns natürlich auch um die Frage, was passieren würde, wenn hier weniger Angebote bereitgestellt würden. Das ist nicht etwas, was hilfreich wäre für die Zukunft dieses Landes, was den demokratischen Diskurs anbelangt. Und insofern gab es auch von der vorher Behauptungen, dass wenn man tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Online-News-Angebote einstellen würde, dass es dann mehr Buchungen oder mehr Abschlüsse von Zeitungsabos oder Online-Abos gäbe. Das dürfte wahrscheinlich nicht der Fall sein nach der Erhebung, die wir durchgeführt haben, sondern die Leute gehen dann auf andere kostenlose Inhalte, andere News-Inhalte.
WT Online zum Beispiel.
WT Online beispielsweise und einige andere dieser Art. Und insofern wäre auch letzten Endes, um es jetzt mal pauschal oder salopp zu sagen, wäre nichts gewonnen. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Hinweis in der Diskussion.
Also außer Spesen nichts gewesen. Wie sehen das nun die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse, kurz AGRA genannt, von ARD und ZDF, also diejenigen, die das eigentliche Programm planen und erstellen? Und da begrüße ich jetzt telefonisch zugeschaltet Hubert Krech. Er ist Sprecher der AGRA. Wenn schon nicht finanzielle Einsparungen, Hubert, würde eine Fokussierung auf eine super Mediathek von ARD und ZDF durch Reduktion von Spartenkanälen und Radiowellen nicht zumindest den Trend zur Zeit souveränen Nutzung von Inhalten entsprechen?
Wir haben ja, erstmal einen guten Abend, also wir haben ja immer noch Millionen Menschen, die sich auch linear in die Programme einschalten. Und für die Streaming wird immer mehr. Wir sehen das auch in den Zahlen der Mediatheken. Wir haben immer mehr Zugriffe. Dennoch ist linear noch lange nicht tot. Und bei allen Überlegungen muss man sich immer auch vor Augen halten, dass das noch eine gewisse Zeit sein wird. Natürlich kostet das alles Geld und man muss Prioritäten schaffen. Aber da sehen wir schon, dass die Sender schon auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und durch Umschichtungen, ja zum Beispiel beim ZDF, wo viele Millionen umgeschichtet werden vom linearen Programm in die Mediatheken, um die zu stärken, dass da schon, und das ist bei der ARD nicht anders, dass da schon alles gemacht wird. Und eine Supermediathek, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, denn da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, das möchte ich gar nicht verhehlen, von verschiedenen Sendern, aber momentan ist schon hauptsächlich die Meinung vorhanden, dass es verschiedene Zugänge geben muss, dass man aus einer Region sich in eine Mediathek einwählen kann. Genauso gut möchte man vielleicht eher Krimis sehen oder eher Dokumentationen. Dass das ein großes Haus ist, dass vielleicht eine Supermediathek oder eine ARD-ZDF-Mediathek, die ja schon in Teilen durch die durchs Einloggen, ne, ist ja jetzt schon möglich, dass man sich über die einzelnen eigenen Mediatheken in die Gesamtmediathek einwählen kann. Also dass man bei ARD auch die ZDF-Inhalte sieht und umgekehrt. Der Weg wird weiter vorangehen, aber ob das die große Einsparung bringt, das ist zu bezweifeln.
In der öffentlichen Diskussion wird ja das Kernproblem zurzeit an Dreisat festgemacht. Dieser Kanal wurde 1984 gegründet, als Satellitentechnik, sage ich mal, die Möglichkeit aufzeigte, länderübergreifend Angebote zu machen. Mittlerweile gibt es ja das Internet und eben auch Mediatheken. Dreisat als rotierendes, vorproduziertes Schaufenster für die drei Länder der Dachregion hat sich doch eigentlich überholt, oder nicht?
Die Inhalte sind in Teilen schon wirklich hervorragend. Es ist länderübergreifend. Man kann im ZDF, man kann in Deutschland die ZIP 2, die hervorragende Nachrichtensendung des österreichischen Rundfunks sehen. Und es gibt ganz viele Perlen. Es gibt Dokumentationen, es gibt ganze Sendestrecken, es gibt samstags und sonntags oft Thementage, die wirklich ihresgleichen suchen. Natürlich kann man das ins Netz geben und dort einen Kanal aufmachen. Das funktioniert ja auch. Zum Beispiel in der ZDF-Mediathek kann man über diese Funktion Zapping auf den Smart-TVs sich auch schon Kanäle zusammenstellen. Dennoch, ich habe das vorhin schon gesagt, die lineare Nutzung ist nach wie vor noch gerade auch bei Dreisat sehr hoch. Und für eine Übergangszeit ist das schon noch ein Thema. Und wir haben es ja gehört, dass die Zusammenlegung von Sendern nicht unbedingt die Milliarden bringen würde, die man sich erhofft über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Und die Kanäle braucht man, um Menschen zu erreichen. Kulturinteressierte Menschen sind nicht nur im Netz zu Hause. Sie wollen auch auf dem linearen, gelernten Programmplatz etwas sehen. Das wird sich mit der Zeit bestimmt rausschleichen, diese Art der Nutzung. Aber derzeit ist das noch, man sieht es an den Einschaltquoten teilweise, ne? Die werden noch nachgefragt. Das wird zurückgehen, aber für eine Übergangszeit ist schon noch einiges nötig. Wir kritisieren ja auch nicht Ideen der Zusammenlegungen. Wir kritisieren nur, dass man mit Experten nicht spricht, dass man den Zukunftsrat, den man selbst eingesetzt hat von der Rundfunkkommission, nicht auf die nicht hört, dass man uns als Expertinnen und Experten, also die Programmmacher, nicht mehr hört. Das kritisieren wir. Es wird am grünen Tisch entschieden und mit, ja, mit Lobbyverbänden gesprochen, aber nicht mit den Machern.
Ein wichtiger Stichpunkt bei dieser Reform ist auch das Wort Presseähnlichkeit. Mit dem am 1. Juni 2009 in Kraft getretenen Rundfunkstaatsvertrag in der Fassung des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags sind presseähnliche Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender ohne Sendungsbezug unzulässig. Und nicht sendungsbezogene presseähnliche Angebote ebenso. Zweck dieser Regelung ist es, dass der Rundfunk nicht, also der öffentlich-rechtliche, nicht in Konkurrenz zu kommerziellen Angeboten treten soll. Hören wir doch mal Heike Raab als Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder aus dem Medienmagazin vom 21. September.
Es ist klar, dass bei den öffentlich-rechtlichen die audiovisuellen Inhalte, das heißt, Bild und Ton, das Bewegtbild im Vordergrund stehen soll, während die Zeitung wie das gedruckte Papier auch nicht mehr der Bezugspunkt ist. Wir sehen, dass die Zeitungsverlage heute ja auch multimediale Angebote liefern, auch um ihre Leserinnen und Leser zu erreichen. Aber es gibt ja, es ist sehr abstrakt, ein sogenanntes Ebenenmodell. Wenn Sie beispielsweise die App der Tagesschau öffnen, muss auf den ersten Blick, auf der ersten Ebene ganz klar das Bewegtbild und der Ton stehen und erst auf der zweiten und dritten Ebene kann Text sein. Und jetzt besteht die Frage darin, wie viel Text ist es und gibt es noch einen Sendungsbezug? Und wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten den Sendungsbezug sehr, sehr weit ausgelegt haben. Man hat Texte zu Sendungen gemacht, die irgendwann im Jahr mal gelaufen sind. Wir würden uns politischerseits wünschen, dass man hier im Zuge des kooperativen Miteinanders Lösungen findet.
Und Hubert Kretschmann kann ja sagen, es hat jetzt tatsächlich so lange nicht geklappt. Es gab immer wieder Klagen der Verleger. Auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat sich immer wieder damit beschäftigen müssen. Sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht selbst schuld, wenn sie jetzt von der Medienpolitik zusätzlich nochmal verschärft rangenommen werden?
Das kann ich eigentlich nur zurückweisen. Ich verstehe natürlich die Zeitungsverleger, dass das ihr Geschäft ist. Ich verstehe auch, dass das dort eingespart wird. Aber ich glaube nicht, und wir alle von der AGRA glauben nicht, dass, wenn die Tagesschau-App nicht mehr da wäre, dass die Zeitungen besser funktionieren würden. Ich glaube, da müssten andere Konzepte her. Ich glaube, andersherum muss man das sehen. Der Nutzer ist der Verlierer, wenn diese scharfe Regulierung kommt. Wenn das Gesetz wird, was vorgeschlagen wurde, wir haben uns auch in einem scharfen Brief vor 2 Wochen schon an den Ministerpräsidenten gewandt und die Rundfunkkommission und auch gestern nochmal in einem weiteren Brief, denn es geht um die Zukunftsfähigkeit. Wir haben den Auftrag, junge Leute zu erreichen, Menschen und Nutzer überall zu erreichen und vor allen Dingen auch der Zukunftsrat hat diesen Auftrag klar formuliert und man muss es auch sagen, auch Heike Raab hat das öfter schon gesagt. Das jetzt, was da in dem Gesetzentwurf steht, ist ein Kniefall der Politik vor den Verlegern, das kann man nicht anders sagen, oder vor deren Lobby. Denn man muss sich mal den Begriff angucken, was ist denn überhaupt presseähnlich? Was ist presseähnlich? Das ist ein Kampfbegriff. Die Zeitungen sind im Internet ja auch nicht nur Text. Heike Raab hat das auch gerade gesagt. Eigentlich muss man sagen, sind die Zeitungen im Internet rundfunkähnlich, denn sie machen dort Audio und Video. Sollen sie auch machen dürfen. Das ist auch völlig okay. Aber man kann uns das nicht wegnehmen, nicht weil wir das so gerne machen. Das ist der eine Punkt. Der Nutzer ist der Verlierer. Überlegen wir uns doch mal, es passiert irgendwo ein Anschlag, irgendwo auf dem Land oder in einer Stadt, wo man nicht so schnell hinkommt als Reporter. Es wäre uns nach dem neuen Gesetz nur erlaubt, eine Schlagzeile zu bringen in der Tagesschau-App oder der Heute-App und danach erst wieder etwas an Hintergründen, wenn ein Reporter vor Ort war oder eine Reporterin einen Bericht fürs Fernsehen oder Radio gemacht hat. Das sind Stunden, die teilweise da vergehen.
Naja,
wo informieren sich die Menschen dann?
Das stimmt so nicht ganz. Man sagt ja immer, Radio ist das schnellste Medium. Ne? Man könnte ja tatsächlich solch eine Meldung dann audiomäßig umsetzen und dann in den Nachrichten präsentieren oder als Breaking News. Und danach zeitgleich, meinetwegen mit einer Sekunde Versatz, hätte man, glaube ich, das Gesetz erfüllt. Da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativer sein als Programmmacher, um diese neue neue Gesetzesvorlage damit leben zu erfüllen, ohne, ich sag mal, übel zu nehmen, weil Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist auch nicht, den privat-kommerziellen Medien hier Konkurrenz zu machen mit Beitragsgeldern. Ne? Das ist unlauterer Wettbewerb, das ist irgendwann mal so festgelegt worden, dass das nicht geht. Und nur das gemeinsame Nebeneinander in friedlicher Koexistenz leben, kann das durch Regelung ermöglichen. Und dafür gab es ja mal eine Schiedsstelle, die wurde nie in Anspruch genommen. Ja. Also hier gibt es auch viel Reserve noch in der Umsetzung. Man muss ja gar nicht auf Text verzichten, wie es jetzt klingt, sondern dann eben in zweiter, dritter Ebene.
Ja, aber es gibt diesen klaren Sendebezug und den sendebegleitenden Veröffentlichungszwang. Das bedeutet, wenn jetzt ein Reporter von RBB vor Ort ist und einen Bericht macht, dann darf aber der Bayerische Rundfunk den Text nicht nehmen. So kann man diesen Text lesen und so lesen wir den Text auch, also in den Gesetzestext. Also das heißt, man kann, ja, du sprichst es an, man kann kreativer sein und das muss man dann auch wohl. Aber es ist trotzdem, wir bleiben dabei, es ist eine Fesselung und steht im Widerspruch zum Zukunftsrat und zu unserem Auftrag, junge Leute zu erreichen. Wie jeder, der ein Handy in der Hand hat, man muss ja nicht mal Experte sein, jeder, der ein Handy in der Hand hat, weiß, wie Internet inzwischen funktioniert. Und gerade in Zeiten von Fake News und Manipulation ist es total wichtig, dass man verlässliche und unabhängigen Journalismus hat. Ganz klar, wir wollen und brauchen die Kolleginnen und Kollegen der Zeitungen. Das ist total wichtig für die Demokratie, vor allen Dingen auf dem Land. Aber wir glauben nicht, und das hat doch jetzt auch vorhin im Interview oder in dem eingespielten O-Ton der Herr Goldhammer selbst gesagt, das Konzept Tagesschau-App weg, also überspitzt gesagt, rettet die Zeitungen, ist zu kurz gesprungen. Man braucht eine friedliche Koexistenz und aber eigentlich auch die Zeitungen, die brauchen auch kreative Ideen, wie sie ihre Informationen an den Mann bringen. Ich glaube, eine gemeinsame Arbeit parallel und auch fruchtbar gemeinsam ist wichtig für die Demokratie. Aber einen öffentlich-rechtlichen Auftrag so eng zu fassen, dass die Nutzer die Verlierer sind und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja bezahlt wird von allen, der Zugang, der niederschwellige Zugang zu Information muss da sein, alles andere ist eigentlich eine Katastrophe.
Meint Hubert Krech vom ZDF und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse AGRA zur Tagung jetzt auch im Prozess der Reformstaatsvertragsdiskussion, die gestern abgeschlossen wurde. Und dann gucken wir mal, wie die Ministerpräsidenten um den 25., 26. Oktober dann entscheiden. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir haben ein Experiment gemacht. Wir wollten das Bild, das Medien von Ostdeutschen erzeugen, sichtbar machen. Wir wollten sehen, ob und wie sich dieses Bild im Laufe der Jahre verändert hat. Wir haben eine KI gefüttert mit Schlagworten, die in Artikeln über Ostdeutschland besonders häufig genannt wurden. Herausgekommen ist er hier. Die künstliche Intelligenz hat dieses Bild erschaffen. Entstanden nur aus Begriffen und Beschreibungen über Ostdeutsche aus den Medien der letzten Jahre. Wir nennen ihn mal den KI-Ossi 2024. Ein mürrischer Typ in Protesthaltung und etwas ungepflegt.
Das war ein Ausschnitt der MDR-Doku Es ist kompliziert, der Osten in den Medien. Ein Film von Annette Friedrich und Christoph Peters. Habe ich Ihnen letzte Woche kurz vorm Ende des Medienmagazins empfohlen. Begleitend zu dieser 90-Minuten-Doku, die Sie weiterhin in der ARD-Mediathek sehen können, veröffentlichte der Mitteldeutsche Rundfunk die Studie Der Osten in den Medien, eine Datenerhebung zur Presseberichterstattung über Ostdeutschland von der Wiedervereinigung bis heute. Mitautor ist der Doc-Film-Produzent und auch Produzent dieses eben gehörten Doc-Films Olaf Jacobs. Und wer uns seit 30 Jahren im Radio verfolgt wird, wissen, wir sind beide Ossis und waren auch einmal direkte Kollegen bei DX, im DX Sputnik Club bei MDR Sputnik. Und ich würde aus dieser Kenntnis behaupten, Olaf, wir beide entsprechen nicht dem Bild der KI vom Ossi. Liegt es vielleicht an den Daten, mit der die KI gespeist wurde? Wie viele Medienberichte habt ihr ausgewertet?
Na, ich hoffe nicht, dass es an den Daten liegt, sondern vielleicht eher an uns, oder? Weil wir haben versucht, schon eine relativ breite Basis darunter zu legen. Wir haben 311 Millionen Presseartikel insgesamt gescannt und haben die mit einem Tool, was Kollegen hier aus dem Datenteam programmiert haben, gescannt, in welchen davon geht es um Ostdeutschland, um Ostdeutsche oder eben um Ostdeutsch und haben dann andere Begriffe, Adjektive dazu, die dort in besonderer Weise auftauchten.
Ganz kurze Frage, bei 311 Millionen Presseerzeugnissen, das kann man ja händisch nicht machen. Wie habt ihr das gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Indem wir wirklich eine große Datenbank genommen haben, die seit dem 3. Oktober 1990 Presseartikel speichert und haben da einfach ein Tool programmiert, was das automatisiert macht. Und da muss man dann natürlich so ein paar Korrekturen machen. Was weiß ich, alle Wetterberichte beispielsweise aussortieren und sowas. Und dann kommt man auf diese Zahl von Artikeln und kann dann da drin schauen, was die für Fokuspunkte haben.
Und wenn ich richtig verstanden habe, ging es dann nach Schlagwörtern wie Ostdeutschland, Ostdeutsch oder Ostdeutsche. Wie habt ihr das dann qualitativ gewichtet? Also das ist ja erstmal nur die Häufigkeit, die in solchen Artikeln aufkommt, aber die Beschreibungen, die Zuschreibungen müssen ja auch irgendwie erfasst werden.
Genau, wir haben dann mehrere hundert Adjektive jeweils dagegen gestellt und haben geschaut, welche von denen tauchen dort besonders häufig auf und haben da dann einfach bestimmte Clusterungen festgestellt. Da gibt es welche, die weniger auftauchen, die deutlich unterproportional auftauchen und welche, die eben ganz massiv überproportional auftauchen. Das heißt, wir haben dort eine ganz, ganz große Breite, mehrere hundert Begriffe dagegen noch gestellt und haben dann immer die Top 30 sozusagen in 10-Jahres-Schritten gebildet, um da möglichst eben auch ein Stückchen Verlauf zu sehen.
Ja, nun ist für mich die Frage, nun wissen wir, dass das, was man vielleicht auch irgendwie schon gefühlt hat, dass der Ossi so ein Kirulant ist, der unzufrieden ist, der in die Kamera meist irgendwie dann doch sehr aggressiv hineinspricht, dass das das Klischee ist. Aber letzten Endes, auch wenn es jetzt wissenschaftlich belegt ist, die mediale Zeichnung des ostdeutschen Menschen ist, ich würde mal sagen, eine satirische Überhöhung. Trifft das nicht auch auf andere Bevölkerungsgruppen zu? Also der besser Wessi, der gestikulierende, laute Italiener, der Autos stillende Pole, der kulturlose Ami und so weiter. Alles Klischees. Ich mache mir die Sachen nicht zu eigen, ich erwähne sie nur. Aber ist das nicht, muss der Ossi sich das nicht gefallen lassen?
Das kann sein, dass es so ist. Trotzdem ist es natürlich, wenn man so eine Basis darunter legt, auffällig, dass es eben doch eine ganz erhebliche Konzentration ist. Und für uns war das ja tatsächlich eben auch, oder ist es ja einfach ein journalistisches Mittel. Deshalb sagen wir eben auch ganz bewusst dazu, dass es zunächst mal eine journalistische Arbeit ist, die wir dort gemacht haben. War es ja wirklich ein Mittel zu sagen, ist denn das, was man so gefühlt sagt, es gibt so wahnsinnig viele negative Zuschreibungen, es wird über den Osten immer nur negativ berichtet, aber eben auch solche Sachen sind Ostdeutsche tatsächlich auch medial unter repräsentiert. Das ist ja ein Stück der Versuch, einmal da dahinter zu gucken, ob solche Tendenzen und sowas zu sehen ist. Und was da schon auffällt, ist einfach auch eine ziemliche Klumpenbildung. So, man sieht, dass natürlich gibt es alle diese Zuschreibungen, die da ganz weit oben auftauchen. Überfremdet beispielsweise ist im Moment der Begriff, der mit am häufigsten stattfindet in der aktuellen Dekade. Natürlich gibt es all diese Dinge, über die da zu berichten ist. Es gibt aber eben auch ganz, ganz viele andere. Und das Maß an Häufigkeit, das ist schon sehr stark auffallend.
Nun kann solche Studie möglicherweise in Redaktionen sensibilisieren, aber ausschalten wird man das nicht können, dass der, ich sag dann doch mal, der aufmüpfige Ossi immer wieder zitiert wird, weil er natürlich auch eher demonstriert, möglicherweise gegen die Missstände, weil er sich eher benachteiligt fühlt als im satten Baden-Württemberg oder so. Also wie soll man es regeln, dass dieses Bild sich relativiert?
Naja, also ich glaube, dass zunächst einmal dafür eine gewisse Sensibilisierung zu treffen schon was ist, was ja vielleicht ein erster Schritt ist, dem dann weitere folgen oder der einfach so eine gewisse Awareness dazu braucht. Man muss dazu aber natürlich auch noch sagen, dass das Interessante ja dann auch ist zu gucken, wie sind denn auch Ursachen dafür? Und auch das versuchen wir in der Doku zu machen. Und da kommt man natürlich relativ rasch darauf, dass beispielsweise eben die großen damaligen Bezirkszeitungen der DDR waren eben mit das Erste, was eben von der Treuhand privatisiert worden ist. Und dort war natürlich das Ziel, einfach Zeitungen zu erhalten, Arbeitsplätze zu erhalten. Und da hat man zum Beispiel überhaupt nicht mitgedacht, in wessen Hände beispielsweise gehen die. Bildet man dadurch Konzernstrukturen oder baut man dafür Konzernstrukturen vor? Damals war auch nicht absehbar, dass das dann zu Zentralredaktionen führen würde und so weiter. Man muss aber auch noch einen anderen Punkt vielleicht mitdenken. Das, was wir dort gemacht haben, ist tatsächlich ja auch bloß ein Scan über die Presseartikel, was einfach einen technischen Grund hat. Da sind elektronische Medien nicht dabei. Würde man die mit einbeziehen, gäbe es mutmaßlich mehr Grautöne, weil einfach natürlich da dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Rolle spielt und wir mit NDR, RBB, MDR ja schon drei Anstalten haben, die viel, viel stärker, als das in überregionaler Presse der Fall ist, natürlich aus der Region, auch mit Menschen aus der Region berichten.
Das war ein methodisches Problem, weil man Radio- und Fernsehsendungen schlechter auswerten kann als gedrucktes oder textliches?
Absolut, das war der einzige Grund dafür, ja.
Olaf, ich möchte mit dir noch einen Originalton anhören, der uns jetzt vom Thema wegführt. Gestern wurden wieder Preise verliehen. Die besten Medienschaffenden Europas in Berlin wurden geehrt. 274 Medienunternehmen in Europa haben beim Prix Europa insgesamt 646 Audio- und Digitalmedien und Videoproduktionen eingereicht. Nach einem gründlichen Vorauswahlverfahren wurden 161 herausragende Produktionen aus 27 Ländern ausgewählt. Und gestern gab es Preise, auch für den RBB unter anderem, aber auch sehr viel internationale Produktionen wurden prämiert mit sehr wirklich ästhetisch interessanten Angeboten. Aber ich bin damit ja quasi in die Sendung eingestiegen mit der Preisverleihung Journalistin des Jahres, Mirjam Kottmann. Und sie bedankt sich für diesen Preis folgendermaßen.
I would like to thank my boss, Andreas Bachmann. He's here this evening and I'm really happy.
Und ich möchte mich natürlich bei meinem Chef Andreas Bachmann bedanken. Er ist heute Abend hier und ich freue mich sehr. Er ist Redaktionsleiter der TV-Nachrichtensendung BR24. Er gab mir die Gelegenheit, die Nachrichten zu präsentieren und er hat mir nicht nur einen Traum erfüllt, sondern auch einen großen Schritt in Richtung Inklusion gemacht. Vielen Dank, Andreas.
So, why is inclusion so important? Why does inclusion concern really everyone?
Warum ist Inklusion also so wichtig? Warum geht Inklusion wirklich jeden an? Weil nur 3% der Behinderungen von Geburt an vorliegen. 97% der Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens durch einen Unfall oder wie in meinem Fall durch eine Krankheit.
What does this mean? It means it can happen.
Was heißt das? Das bedeutet, dass es jeden Tag jeden passieren kann. In der EU leben 27% der Bevölkerung über 16 Jahre mit irgendeiner Form von Behinderung. 27%, das sind etwa mehr als 100 Millionen Menschen.
In other words, one in four adults in the EU.
Mit anderen Worten, jeder vierte Erwachsene in der EU hat eine Behinderung. Wir sind also keine marginalisierte Gruppe. Wir sind ein großer Teil der Gesellschaft und wir müssen so wahrgenommen werden, dass wir uns repräsentiert fühlen. Insbesondere in den Medien und nicht nur im speziellen Programm, die sich mit Behinderungen befassen.
But that is practically not the case.
Das ist aber praktisch nicht der Fall. Deshalb mein Appell an alle Verantwortlichen in den Medien. Du kannst so viel tun für Inklusion. Tun Sie es. Gib den Menschen mit Behinderung eine Chance.
Give the people with disabilities a chance. Only when there are more of us on the screens.
Nur wenn mehr von uns auf dem Bildschirm sind, wird es normal sein. Und wenn dann niemand mehr über einen Rollstuhlfahrer spricht, dass er jetzt Nachrichtenmoderatorin ist, dann ist es normal.
We will have really achieved inclusion. My journey to this point has been really a long one.
Meine Reise bis zu diesem Punkt war wirklich lang. Die Reise vom umherziehenden Reporter zum Moderator im Rollstuhl. Ich habe gekämpft, aber es hat sich gelohnt, nicht aufzugeben. Deshalb nehme ich diese hohe Auszeichnung als Ansporn, weiter für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen in den Medien zu kämpfen. Also vielen Dank dafür, für diese Ehre, für diesen Preis.
Thank you very much for this and this honor for this prize. Thank you. Ja, ich nehme es nochmal. Was für schön. Thank you.
Ja, und aus dieser Dankesrede ist auch klar geworden, dass die Preisträgerin selbst betroffen ist, dass sie im Rollstuhl sitzt und dass der Bayerische Rundfunk ihr die Möglichkeit gegeben hat, eine Nachrichtensendung im Rollstuhl zu präsentieren und das unaufgeregt und ohne groß Tamtam. Aber es ist anscheinend immer noch nicht normal, dass man so etwas zur Kenntnis nimmt. Und weswegen ich, Olaf, das mit dir kurz besprechen wollte, ist, weil wir kennen uns tatsächlich schon über 30 Jahre und du bist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen, um deine Mobilität zu erhalten. Wie findest du solche Preisverleihungen? Hilft das?
Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das eben ja auch zum ersten Mal gehört. Natürlich ist es gut, wenn jemand mit einer ganz hohen Selbstverständlichkeit, glaube ich, ins Programm kommt. Ich finde es toll, dass die das in aller Freundschaft einen Arzt hat, der ganz selbstverständlich Rollstuhl fährt. Selbst die Sesamstraße hat ja inzwischen eine Figur, die Rollstuhl fährt. Zu solchen Preisverleihungen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, aber offensichtlich, und ich meine, sie sagt das ja sehr, sehr überzeugend, ist es ein Thema, ja, ich kann das bis zum gewissen Punkt nachvollziehen und finde vor allen Dingen natürlich ihren Punkt zu sagen, raus aus den Spezialsendungen, Formaten dafür rein in den Alltag, um das zu einer großen Normalität zu machen, einen richtigen Schritt, auch wenn es für mich jetzt kein Thema ist, was mich in meinem Alltag ehrlich gesagt sehr beschäftigt.
Das ist für mich so auch eine widersprüchliche Sache, deswegen thematisiere ich das hier auch mit dir. Denn einerseits will man ja Normalität haben und andererseits ist das ja nicht normal, dass man also solch eine couragierte Journalistin dann so heraushebt wieder aus der Masse. Also wie gelingt denn Normalität, wenn man es tatsächlich im Alltag nicht mehr als Problem bemerkt? Also es ist tatsächlich ein Widerspruch, ne?
Ich glaube, es ist ein Widerspruch und ich würde ihr und vielen anderen wünschen, dass es den nächsten Preis dann auch für eine journalistische Leistung gibt.
Ich glaube, das war mit eingeschlossen, aber eben diese Kombination und dass sie auch die Gelegenheit genutzt hat, hier auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Denn sie ist die erste im Rollstuhl moderierende Nachrichtenpräsentatorin Deutschlands. Das war bei der ersten, ich sag das jetzt mal so, bei der ersten Frau, die Nachrichten präsentierte, auch schon etwas, zumindest in der bundesdeutschen Wirklichkeit, nichts Selbstverständliches. Oder dann auch die erste türkischstämmige Nachrichtenpräsentatorin, jetzt die erste mit dem Rollstuhl. Aber es ist natürlich auch, ich sag mal, nicht wirklich normal heutzutage mit Inklusion umzugehen, mit Beeinträchtigungen. Man guckt doch immer noch, oder?
Naja, ehrlich gesagt, ich glaube, im Arbeitsalltag ist es wahnsinnig normal, aber natürlich ist die öffentliche Wahrnehmung eine andere. Eine Geschichte, ganz kurz, die mir wirklich regelmäßig passiert, ist, dass mich Menschen beispielsweise in der Bahn ansprechen, irgendwelche Geschichten erzählen und dann fragen, und wo arbeitest du denn? Und wenn ich dann sage, na, beim Fernsehen, dann ist ganz häufig die Reaktion, ach, sitzt da an der Wache. Und ich glaube, das ist wirklich reproduzierbar als Situation. Und ich glaube, das illustriert so ein bisschen das Problem, dass wir bemerken das im Alltag nicht. Aber trotzdem ist das öffentliche Bild, glaube ich, häufig noch ein ganz stark anderes.
Auch weil Arbeitgeberinnen und Geber möglicherweise nicht kreativ genug sind, Menschen mit Beeinträchtigungen an andere Schalthebel zu bringen, als nur dann im Sicherheitsbereich oder ich weiß nicht, da wo man meint, könne man jemanden unbeaufsichtigt lassen, er brauche dann keine Hilfe, wenn er einfache Tätigkeiten verrichtet. Vielleicht ist es auch das, dass da von Seiten der Arbeitgeber zu wenig Fantasie vorliegt. Olaf, ich wünsche dir auf alle Fälle weitere Dokumentarfilme voller Kreativität. Und noch ganz kurz, wo kann man die Studie, die du erarbeitet hast, nachlesen?
Ich glaube, wenn man Osten in den Medien und MDR googelt, findet man sie ganz schnell. Wir wollten diese Zahlen, das ist echt eine Masse Arbeit dahinter, einfach öffentlich machen, damit sie wirklich auch vielleicht einen Diskurs mit anstoßen können.
Vielen Dank. So, jetzt machen wir einen kleinen Rücksturz in die Fernsehvergangenheit, 6. Juni 2024.
Es gibt in Deutschland immer mehr Menschen, die Wachstum kritisch sehen. Und ich finde das persönlich richtig. Im Moment wächst in Deutschland vor allem die Zahl der Gruppenvergewaltigungen. Und das ist nicht gut. Wir kommen jetzt auf 2 am Tag. Auch Messerangriffe haben zugenommen, drastisch. Was sind das für Menschen, die mit einem Messer aus dem Haus gehen? Sollte man solche Leute nicht besser einschläfern lassen? Es ist ein bisschen schwer darüber zu reden, weil, ja, es ist eigentlich zivilisationslos, aber es ist schwer darüber zu reden, weil die Anzahl der Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund ist hoch. Und viele sagen, nicht drüber sprechen, das spielt den Rechten in die Hände und Ich fürchte allerdings, ein Grund, warum wir bei uns so viele AfD-Wähler haben, ist, weil über offensichtliche Probleme nicht offen geredet wird.
Ein hochumstrittener Ausschnitt aus der ARD-Sendung Nur im Ersten, wie gesagt vom 6. Juni in der Verantwortung des RBB, der am Donnerstag auch im Rundfunkrat des RBB besprochen wurde, denn es gab genau zum eben gehörten Ausschnitt eine Programmbeschwerde. Dr. Moshe Abraham Offenberg, Vorsitzender des RBB-Programmausschusses, entsandt in den Rundfunkrat von den jüdischen Gemeinden Berlin und Brandenburg, berichtete dem Rundfunkrat von einer Beratung des Programmausschusses wie folgt.
Der Petent warf Dieter Nuhr vor, eine, Zitat, verklausulierte Aufforderung zur Tötung, Zitat Ende, und ein Verstoß gegen den Programmauftrag vor. Im Ausschuss wurde gewünscht, dass der Rundfunkrat über die kontroverse Diskussion im Programmausschuss unterrichtet wird. Deswegen fasse ich Ihnen die Diskussion hier noch mal kurz zusammen. Herr Amarell, Leiter der Contentbox Kultur, stand im Ausschuss Frage und Antwort. Er verwies darauf, dass die Sendung mehrfach preisgekrönt sei und vertrat die Meinung, dass man über Humor und die Formulierung streiten könne, aber nicht über Satire. Programmdirektorin Frau Günther erklärte, Dieter Nuhr sei Satire, auch wenn es schlechter Geschmack sei. Im Ausschuss wurde diskutiert, dass nicht nur und Satire im Fokus stünden, sondern vor allem die Passage, in der es um Einschläferung von Menschen gehe, was man mit dem Begriff der Euthanasie in Verbindung bringe. So, Einschläfern ist ein Begriff aus der Euthanasie, aus der NS-Zeit. Also auch Tiere werden eingeschläfert. Es gäbe Inhalte, die unsagbar seien. Demgegenüber standen Wortmeldungen, die in dem Wort Einschläfern eher ein Fauxpas sahen und die Auffassung vertraten, man müsse die Kunst vor der Satire und ihre Ausdrucksformen schützen. Die Formulierung sei zwar unsäglich, aber in dem von Nuhr etablierten Kontext führe die dazu, dass Menschen sich darüber austauschten, ob man so etwas sagen könne. Das Satirische besitze auch erzieherischen Wert. Im Ausschuss wurde das Dilemma zwischen der Diskussionsverschiebung und der Kunstfreiheit angesprochen. Man verurteile die Wortwahl von Nuhr als Entgleisung, dennoch seien Meinungs- und Kunstfreiheit ein hoher Begriff. Die Diskussion im Programmausschuss werde die Redaktion sicher erreichen. Man solle jedoch nicht zum Zensor von Dieter Nuhr werden. Nach einer intensiven, kontroversen Diskussion wurde die Programmbeschwerde mit 5 Stimmen gegen 3 Stimmen abgelehnt. Ich möchte Sie nicht im Unklaren lassen, dass ich zu den 3 gehörte und der Meinung war und der Meinung bin, dass unsagbare Begriffe auch nicht gesagt werden sollten. Das ist auch kein Problem, wenn man auch Fehler aufspießt und auch sie benennt und auch sie vermerkt und feststellt. Ich finde, das ist eine Stärke, das ist keine Schwäche. Also ich habe in der Diskussion wahrgenommen, so eine Art Senderraison, die uns verpflichtet, egal wie, wir müssen dazu stehen.
Ja, soweit etwas gekürzt von mir ein Bericht aus dem RBB-Programmausschuss von Dr. Moshe Abraham Offenberg vor dem Rundfunkrat am 10. Oktober zu einer Programmbeschwerde, die Nuhr im Ersten Sendung vom 6. Juni 2024 betreffend. Die Programmbeschwerde wurde am Ende der rund 22-minütigen Aussprache im Rundfunkrat abgelehnt mit 9 Stimmen. 6 stimmten für die Programmbeschwerde, 1 Rundfunkratsmitglied enthielt sich. Ein relativ ungewöhnlicher Vorgang, weil Programmbeschwerden in der Regel nicht so kontrovers bewertet werden. Was wiederum der Regelfall ist, dass die Programmbeschwerde abgelehnt wurde. Regelfall nicht nur beim RBB. Und zugeschaltet ist jetzt Stefan Fries. Er ist lange zu Programmbeschwerden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk recherchiert unterwegs gewesen. Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, Stefan, dass solche Beschwerden abgelehnt werden?
Ja, wie du sagst, tatsächlich fast immer. Ich habe Zahlen für das komplette vergangene Jahr 2023 erhoben bei den Rundfunkräten aller 11 öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Und demnach wurden dort voriges Jahr 708 offizielle Programmbeschwerden registriert. Stattgegeben haben die Rundfunkräte aber nur 5 davon. Und das betraf 2 Sendungen, also mit einem 3 Beschwerden, im anderen Fall 2 Beschwerden. Und der RBB war im Vorgänger nicht darunter. Da gab es 25 offizielle Programmbeschwerden, aber da wurde keiner stattgegeben.
Das klingt in Zahlen auch nach relativ wenigen Beschwerden. Damit sind also nicht alle Formen von Kritik gemeint?
Nein, also bei einer Programmbeschwerde muss ein Nutzer kritisieren, dass Programmgrundsätze verletzt wurden. Die stehen im RBB-Staatsvertrag, also sowas wie Einhaltung journalistischer Standards, Achtung von Persönlichkeitsrechten, Ausgewogenheit und so weiter. Und man muss sich auch tatsächlich beim Rundfunkrat melden, nicht beim RBB selbst, denn der Rundfunkrat ist das Aufsichtsgremium. Und wann so eine Kritik aber als Beschwerde gewertet wird, das handhaben die Rundfunkräte unterschiedlich. Bei einigen muss man ausdrücklich sagen, welcher Programmgrundsatz verletzt wurde. Die anderen sind da ein bisschen liberaler. Beim RBB selbst landet viel mehr Kritik. Die Intendantin Ulrike Demmer hat das in der Rundfunkratssitzung am Donnerstag berichtet, dass es allein im ersten Halbjahr 2024 mehrere 100 Kontakte gab mit Kritik und Meinungsäußerungen. Wie viele genau und was darunter zu verstehen ist, steht vermutlich in diesem Bericht, den die Intendantin dem Rundfunkrat vorgelegt hat. Seit diesem Jahr mit dem neuen RBB-Staatsvertrag muss sie den halbjährlich vorlegen und der soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Wir durften aber vorher noch nicht reinschauen.
Jetzt hast du für das vergangene Jahr 708 offizielle Programmbeschwerden bei den 11 öffentlich-rechtlichen Sendern gezählt, also auch die Deutsche Welle. Und nur in 5 Fällen wurde ihnen stattgegeben. Wie kommt denn diese Diskrepanz überhaupt zustande?
Die Deutsche Welle war nicht dabei, aber die neuen ARD-Sender ZDF und Deutschlandradio. Das liegt an den Beschwerdesystemen der Anstalten bzw. der Rundfunkräte. 11 verschiedene Systeme, viele Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede. Und man muss wissen, dass diese Beschwerden zwar bei den Geschäftsstellen der Rundfunkräte eingehen, die wenigsten werden aber tatsächlich von den Mitgliedern der Rundfunkräte behandelt. Denn erstmal bekommt immer der Intendant oder die Intendantin die Gelegenheit, auf so eine Beschwerde zu antworten. Und die räumen schon mit Hilfe der Redaktion viel Kritik aus, erklären, warum ein Beitrag so geworden ist, wie er ist, räumen auch ein, dass der Petent oder der Beschwerdeführer recht hat. Und wenn dann sozusagen auf diese Rückmeldung der Beschwerdeführer nicht nochmal antwortet, ist die Sache erledigt. Das heißt, das Ganze geht tatsächlich nur in den Rundfunkrat als Gremium, wenn der Beschwerdeführer mit der Antwort nicht zufrieden ist und widerspricht. Und von den 708 Beschwerden war das dann in den meisten Fällen so, 98 sind dann nur noch in den Rundfunkräten behandelt worden.
Worum ging es denn da im konkreten Fall bei diesen Fällen beim Südwestrundfunk und beim ZDF?
Ja, das eine war ein Kommentar eines SWR-Korrespondenten über Elon Musk. Der hatte da rassistische und verschwörerische Nutzer von Twitter als Ratten beschrieben, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden mussten. Das fand der SWR-Rundfunk gerade nicht hinnehmbar und hat die Redaktion das auch eingeräumt. Und auf tagesschau.de wurde der Kommentar überarbeitet. Im zweiten Fall ging es um eine Ausgabe des ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Da hat der ZDF-Fernsehrat 2 Beschwerden stattgegeben. Da ist juristisch ein bisschen unklar, ob das richtig war, weil die sich nicht so richtig auf die Verletzung von ZDF-Programmgrundsätzen bezogen haben. Aber stattgegeben ist stattgegeben. Also 5 Beschwerden berechtigt, waren aber durchaus ja mehr Beschwerden, weil die Intendanten eben vorher oft auch schon einräumen, dass Programmgrundsätze verletzt wurden. Das sind die Fälle, die dann, wie gesagt, nicht in den Rundfunkrat gehen. Und dazu ist die Datenlagerwerte schon schwierig, weil wir nicht alle Sender Auskunft gegeben haben, in welchen Fällen, in wie vielen Fällen die Intendanten der Sache stattgegeben haben. Ich schätze mal, dass es so 15-20% der Beschwerden waren.
Kurze Frage zum Abschluss. Meinst du, dass dieses Verfahren, dass man in der Regel eigentlich Programmbeschwerden abweist, auch, wir hörten es ja, aus Senderräson, also das kann auch ein Grund sein, dass das noch Zukunft hat, oder braucht es eine Überarbeitung auch des Programmbeschwerdemanagements?
Ich finde, es braucht unbedingt eine Überarbeitung aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die Beschwerdesysteme sehr unterschiedlich, aber letztlich bin ich als Nutzer ja mit Sendungen aller Sender konfrontiert. Wenn ich die in der ARD sehe, im ersten sehe, dann kann das auch eine Sendung vom RBB sein, wo ich vielleicht, wenn ich nicht im Sendegebiet des RBB wohne, mich da einarbeiten muss. Und zum anderen ist es halt so, dass die Rundfunkräte selber oft gar nicht von sich aus entscheiden können, ob da Programmgrundsätze verletzt wurden, weil oft die Intendanten einfach vorher zwischengeschaltet sind. Und wenn die sagen, sehen wir ein, ist ein Fehler gewesen, kommt es eigentlich auch nicht zu einer Verurteilung des Senders. Und es gibt auch keine richtig festgeschriebenen Konsequenzen. Also oft überarbeiten die Sender ihre Angebote, nehmen sie vielleicht offline, aber müssen tun sie das nicht. Das ist eine freiwillige Leistung.
Stefan Fries, vielen Dank für die Einordnung und für den Einblick überhaupt in deine Recherchen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.